HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Unser Sommerspezial. Ich bin Bärbel Schäfer und ich glaube, meine Haarfarbe passt ganz gut zu Schweden, unserem Ferienurlaubsland heute. Und ich bin jetzt verbunden mit jemandem, der seit 12 Jahren dort schon lebt. Guten Morgen, Fabian Seitz.
Guten Morgen.
Hat alles geklappt? Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil Sie sind bei den Kollegen im schwedischen Rundfunk und mussten sich, glaube ich, selber dort einlocken, Tür aufschließen, dass alles gut geht und wir uns beide hören. Sie in Stockholm und ich hier in Frankfurt.
Ja, hat alles geklappt, war kein großes Problem.
Sie sind Deutscher, leben seit 12 Jahren in Schweden, sind verheiratet, haben 2 Kinder und mein erster Versuch, Schwedisch zu sprechen, wäre an diesem Sonntagmorgen God Morgon. Wie klingt das?
Gumoron würde das Schweden sein.
Gumoron.
Da fallen ein paar Gumoron, ja, da fallen so ein paar Buchstaben zwischendrin weg. Guten Morgen, ja.
Was frühstücken denn die Schweden so? Gibt es da ein gemütliches Sonntagsfrühstück?
Ja, natürlich gibt es also auch Brunch und so, aber also die Schweden haben schon so ein paar eigenwillige Dinge, die jetzt ein Deutscher sich nicht aufs Brot schmieren würde. Also,
was zum Beispiel?
Zum Beispiel Kaviar, Lachskaviar, den gibt es hier in so Tuben zu kaufen und den kann man sich dann aufs Brot machen. Das ist nicht unüblich, gibt es auch in Norwegen. Also das
ist der orange-roséfarbige, ja? Oder sind das die kleinen,
genau,
schwarzen,
ja, genau,
teuren Kügelchen?
Nee, ich glaube, das würde auch ein schwedisches oder norwegisches Budget sprengen. Nein, das sind so Orangefarben und gibt es in verschiedenen Varianten, auch mit unterschiedlichen Zusätzen. Und was auch noch zum Frühstück sehr üblich ist, ist viel Mjölk. Das ist so ein Zwischending zwischen Milch und Joghurt. Also, also eine dicke säuerliche Milch und die kann man sich dann aufs Müsli tun oder so.
Das vielleicht ist auch Dickmilch bei uns oder Quark. Ist das vergleichbar mit Quark?
Ein Quark ist noch eher noch etwas dicker. Also okay. Man kriegt den wirklich auch in so eine Art Milchflasche oder Milchkarton und der fließt dann auch so raus. Also man muss dann keinen Löffel nehmen oder so.
Also auf der einen Seite etwas Fischiges, ja, auf der anderen Seite Joghurt. Was ist denn mit Kanelbulla, den berühmten Zimtschnecken, die ja auch überall immer ausliegen und so verlockend einen schon anschauen?
Es gibt die sind vor allem üblich.
Es gibt ja auch am 4. Oktober wir sind ein bisschen hier verzögert immer durch die Leitung, aber 4. Oktober ist doch in Schweden dieser Kanelbullenstag.
Ja, es gibt so verschiedene Tage. Es gibt auch einen Tag, einen Waffeldag, der Waffeltag, wo dann Waffeln gegessen werden. Es gibt so verschiedene Spezialitäten, gibt so Gerichte und das hat auch einen gewissen Effekt. Also da gibt es dann auch tendenziell etwas mehr davon an den Tagen. Und die Kanelbullar, die sind schon eine sehr übliche Sache, die man also in jedem Kiosk oder so kriegt. Und in Schweden hat natürlich das sogenannte Fika, das ist ein Wort, das ursprünglich auch vom Kaffee herkommt. Dass man meistens am Nachmittag oder so auf Arbeit, so um 15 Uhr oder so, setzt man sich zusammen und hat Fika, man trinkt Kaffee und isst dann auch gerne mal eine Kanelbulle oder so dazu.
Ah, ist wahrscheinlich so vergleichbar mit dem 5-Uhr-Tee bei den Briten, ne? Haben sich das die Schweden von denen abgeguckt?
Ich weiß nicht genau, wo es herkommt, aber es hat eine relativ lange Tradition und die Schweden machen gerne solche Pausen, wo man zusammensitzt, Kaffee trinkt. Vor allem die Schweden haben sehr hohen Kaffeekonsum, nur die Finnen trinken noch mehr Kaffee.
Das ist doch mein Land, ich liebe Kaffee. Nun gab es zu Anfang des Jahres, Herr Seitz, eine Umfrage, die gesagt hat, dass die Deutschen von vielen, vielen Ländern, in die wir alle gerne reisen, das Land Schweden mit am sympathischsten finden. 60%. Das ist ein absoluter Spitzenwert. Sie sind seit 12 Jahren in Schweden. Wo sammeln denn die Schweden bei Ihnen Sympathiepunkte?
Da irgendwann, also wenn man so lange in einem Land lebt, dann nimmt man das nicht mehr so wahr, weil ich bin natürlich Teil dieser Gesellschaft und natürlich finde ich vieles hier positiv. Es lässt sich hier sehr angenehm leben. Absoluter Lebensstandard ist hoch und es fällt auch einem Deutschen nicht sonderlich schwer, hier zu leben. Gerade hier in Stockholm ist es wirklich sehr angenehm. Also da gibt es wenig Negatives in der Hinsicht. Und ich denke, dass das Image der Deutschen, also dass die Deutschen so ein positives Image von Schweden haben, das hat, glaube ich, mehr damit zu tun, dass ich glaube, die Deutschen projizieren gerne es gibt das sogenannte Bullerbü-Syndrom.
das gibt's wirklich.
Also es das heißt wirklich so, das wurde von einem deutschen Wissenschaftler mal geprägt. dass man also gerne in Schweden so ein Idealbild von Deutschland rein produziert. Also ein Land, in dem alles in Ordnung ist, das schöne Natur und so, also einfach ein weitläufiges Land, schönen Menschen, Elchen und schöner Natur. Und ich glaube, das trägt viel zu dem Idealbild bei und auch, dass es gibt keine negativen Klischees.
Okay, also ganz so.
Bei anderen Ländern viele negative Klischees, aber bei Schweden gibt es das nicht.
Genau, und ganz so unkompliziert ist es natürlich auch nicht der Alltag in Schweden. Und wir wollen natürlich auch Bullerbü, das Land von Astrid Lindgren, die Literatur vorstellen, die uns ja alle mit Pippi Langstrumpf in Kindertagen sicherlich geprägt hat. Und wir wollen natürlich auch nochmal wissen, ob die Sympathie eigentlich gegenseitig ist. Mögen die Schweden eigentlich Deutsche? Und ich freue mich, lieber Fabian Seitz, dass Sie heute unser Gast des Tages sind. Sie leben in Schweden. Sie stellen uns heute dieses Land mit allen Fenstern des Alltags ein bisschen vor. Und dafür erstmal herzlichen Dank. Gleich mehr mit Ihnen. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und heute unser Sommerspezial Schweden. Wir sind eines der Länder, die sagen, Schweden lieben wir. Über 60% der Deutschen sagen, das ist unser absolutes Lieblingsland. Und mein Gesprächspartner hat sich genau für dieses Land entschieden. Er heißt Fabian Seitz und ist vor 12 Jahren nach Schweden gegangen als Student. Richtig, Herr Seitz?
Genau, ich kam als Austauschstudent hierher.
Für welches Fach?
Ich bin Physiker. Ich habe anfangs in Karlsruhe, wo ich ursprünglich herkomme, also aus der Gegend von Karlsruhe, habe ich in Karlsruhe Physik studiert und wollte dann unbedingt Auslandssemester machen und habe dann hier in Schweden, also in Stockholm, an der Königlichen Technischen Hochschule einen Platz bekommen. Und das war, also es war natürlich auch die einfache Wahl für mich, weil man konnte auf Englisch studieren. Es gab also keine größere Sprachanforderung in der Hinsicht.
Alle Sprachen an schwedischen Universitäten sind Englisch, richtig?
Ja, also in technischen Fächern zumindest. Mhm. Also ich hatte ich habe dann auch noch Doktor gemacht später und ich hatte in all den Jahren, glaube ich, eine einzige Vorlesung mal zwischendrin auf Schwedisch abgehalten wurde, weil da ausnahmsweise mal keiner drin saß, der nicht Schwedisch konnte. Also das war wirklich die absolute Ausnahme. Ansonsten war immer alles auf Englisch. Und natürlich hatte ich auch ein idealisiertes Bild, sag ich mal, von Schweden. Also das ist halt ein schönes Land. Ich war auch schon als Tourist hier gewesen und da lag das natürlich irgendwie auch nahe.
Was meinen Sie denn mit schön? Also weil wenn ich die Augen schließe, habe ich ja andere Bilder im Kopf als Sie. Vielleicht sind es bei Ihnen Bilder aus der Großstadt Stockholm oder sind es die Seen. Schweden hat unglaublich viele Seen. Was sind es bei Ihnen? Die Wälder, der Winter?
Ich fand Skandinavien ganz allgemein interessant. Gar nicht mal so Schweden im Besonderen, sondern eher Skandinavien allgemein. Ich war als Kind und Jugendliche oft im Süden im Urlaub, wie viele Deutsche, und hatte deswegen irgendwie so immer auch dieses Bild, auch Skandinavien, schöne Natur und so, und fand das einfach sehr interessant und bin als auch Tourist dann eben auch hingefahren und hat das positive Bild insgesamt natürlich aber auch verstärkt, dass es also einfach, wir haben wirklich eine sehr schöne Natur. Auch um Stockholm herum. Stockholm ist nicht nur Großstadt, sondern auch hat sehr viel Natur außenrum.
Unglaublich viel Grün. Und nun ist es ja so, Sie haben gesagt, mittlerweile nach 12 Jahren, Sie haben 2 Kinder, die sind dort auch in schwedischen Kindergärten und werden das schwedische Schulsystem nutzen. Darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Sind Sie angekommen in der schwedischen Gesellschaft? Sie haben dort studiert. Und trotzdem haben Sie als Student den Job des Busfahrers angenommen, um die Sprache noch genauer zu lernen. Das finde ich eigentlich einen ganz, ganz witzigen Schachzug.
Ja, das hat sich einfach dadurch ergeben, dass das damalige schwedische Ausbildungssystem sehr wenige Busfahrer vorgebracht hat. Und dann haben die Busfirmen, die im Sommer hat jeder Schwede Anspruch auf 3 Wochen zusammenhängende Urlaub mindestens. Die meisten gehen sogar länger. Und da müssen die Firmen einfach schauen, dass sie das den Sommer eben überbrücken können. Und die Busfirmen, die Busbetreiber hier in Stockholm, haben das dann so gemacht, dass sie Studenten und allgemein allen, die halt einen Autoführerschein hatten, angeboten haben, wir zahlen euch den Führerschein im Wesentlichen und ihr arbeitet dann zwei Monate für uns.
Gute Idee.
Im Sommer. Und habe ich gedacht, das war ja mal spannend, das wäre mal lustig und habe das dann gemacht. Und das hat mir auch wirklich geholfen, das Schwedisch zu lernen, weil ich habe im Studentenwohnheim gewohnt zu dem Zeitpunkt. Und da war es eben so, dass ich fast nur Ausländer um mich herum hatte. Einige Schweden, aber auch selbst die haben dann im Alltag viel Englisch gesprochen, weil das eben die Umgangssprache war. Und erst als Busfahrer konnte ich so wirklich täglich mein Schwedisch trainieren. Das hatte also auch seine Vorteile.
Und was heißt nächster Halt? Und dann eine Station.
Nesterholplatz. Holplatz ist die Haltestelle, also Nesterholplatz oder Nesterstopp, kann man auch sagen. Ich musste sowas nicht ansagen, dafür gibt es Anzeigen in den Bussen, aber manchmal muss man doch immer mal erzählen, dass irgendwie der Verkehr ausfällt oder solche Dinge oder dass es da irgendwas besonders zu beachten gibt.
Viele Restaurants und viele Geschäfte haben einen Monat im Sommer in Schweden geschlossen. Und das haben sie uns jetzt ja gerade ein bisschen erklärt. Es hängt damit zusammen, dass Familien eben 3 Wochen mindestens zusammenhängenden Urlaub haben sollen. Meistens wird der Juli ja dafür ausgewählt. Ist denn Schweden, weil sie sagen, okay, das war auch so ein kleiner Trick, um die Sprache nochmal zu lernen, eine Sprache, die man leicht lernt in ihren Augen? Schwedisch?
Ja, im Grunde schon, ja. Also natürlich, es ist keine Sprache, die einem zufällt. Das ist nicht so, dass es einfach von selber passiert. Aber Schwedisch ist recht nah mit dem Deutschen verwandt, hat einen sehr großen gemeinsamen Wortschatz, hat eine relativ einfache Grammatik, also weit weniger kompliziert als die Deutsche. Aber natürlich das Training, das braucht man schon. Also bei mir dauert es dann trotzdem so 2 Jahre, bis ich im Alltag wirklich auch immer Schwedisch gesprochen habe, weil der Bedarf auch wenig da ist. Man kommt immer mit Englisch durch.
Und wenn wir jetzt mal so ein Wort nehmen, was vielleicht viele Deutsche auch kennen, Köttbula schreibt man das, ne? Also würde man aber das nicht so aussprechen, wie ich es eben gemacht habe, das ist wahrscheinlich falsch. Das K wird dann gesprochen als
also Köttbula. Das K wird zu einem je nachdem welcher Vokal danach kommt. Mhm. Also bei Ö, bei Ä und bei I ist es, glaube ich, sind das es wird dann das zu einem Sch, auch G wird zu einem J, wenn da der entsprechende Vokal dran kommt. Das sind so die Spezialitäten der Aussprache. Das dauert auch etwas, bis man sich da etwas reinhört.
Na, dann ist Schäfer ja schon ein bisschen Schwedisch, ne? Schon dann gleich dran. Lieber Fabian Seitz. Ja.
Ich vermute, ein Schwede würde wahrscheinlich Käfer sagen. Die haben so eine Tendenz, so am Anfang als auszusprechen.
Das klingt ja schon fast wieder wie Käfer. Also einige Worte werden wir heute noch mit auf unsere Kopfreise nehmen, wenn wir uns dieses wunderbare Land gegenseitig ein bisschen vorstellen. Sie machen das, sie leben seit 12 Jahren in Schweden. Zum Beispiel das Wort Lagom. Also das werden wir noch nicht verraten, was das jetzt ist. Wir haben einiges vor und ich freue mich, dass Sie uns heute weiterhin begleiten. Und schwedische Musik gehört natürlich auch dazu. Ne? Ace of Base, mögen Sie das? Guck mal hier, The Sign.
Kenne ich von früher.
Ja, genau, damals. Also, gleich mehr mit Ihnen, Fabian Seitz, unser HR3 Special heute, Schweden. Ich sage Hallo zu Fabian Seitz in Schweden. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und wir haben heute unser Sommerspezial, das wir unserem europäischen, nordischen Nachbarn widmen. Oder Partner, direkter Nachbar, ist ja ein bisschen schwierig. Wir haben herausgefunden, lieber Herr Seitz, Umfrage bei den Deutschen. Schweden gilt mit Spanien und Italien zu den beliebtesten Urlaubsländern. Das hat vielleicht auch ein bisschen was mit dem Wetter zu tun. Wetter in Schweden im Juli sieht wie aus?
20 bis 25 Grad, meistens sonnig. Der jetzige Sommer ist etwas enttäuschend in der Hinsicht. Es hat heute Morgen wieder geregnet, es ist ziemlich grau. Und aber das, allgemein hat man eigentlich hier, wenn man Glück hat, so 4 Wochen am Stück wirklich fast nur Sonnenschein keine allzu hohen Temperaturen.
Genau, wenn man Glück hat. Klingt so ein bisschen wie Nordseeurlaub, ne? Dann ist man ja auch immer total begeistert, wenn es schön ist. Und dann sitzt man das nächste Jahr wieder bei Strömen im Regen dort im Strandkorb. Ist das Wetter ein Smalltalk-Thema in Schweden?
Durchaus, ja, durchaus. Also die Schweden haben auch so eine, die wollen quasi für den langen, dunklen Winter belohnt werden mit einem schönen Sommer. Und wenn da nicht so gut ausfällt, dann ist das durchaus ein Gesprächsthema, ja.
Jetzt habe ich mal gehört, oder den Schwedinnen wird es nachgesagt, sie hätten kein Kältegefühl, zumindest nicht an den Beinen. Denn immer wenn ich in Schweden bin, habe ich das Gefühl, irgendwie alle Mädels laufen mit kurzen Röcken rum, egal wie kalt es draußen ist. Bilde ich mir das ein oder sind die irgendwie hart im Nehmen?
Also mir ist es auch schon öfters aufgefallen, dass also bei bemerkenswert kalten Temperaturen, vor allem am Abend natürlich, wenn die Leute in die Diskos gehen und sowas, ich glaube einfach, dass sie dann irgendwie diese 10, 15 Minuten in der Kälte irgendwie dann überstehen und dann drin ist schon warm genug oder so. Ich glaube auch, dass irgendwie Temperatur ist ja relativ. Also wenn man mal irgendwie eine Woche lang am Stück minus 10 Grad hat, dann fühlen sich minus 5 Grad nicht so wahnsinnig kalt an. Das ist schon ganz okay dann, ja.
Das stimmt. Juli ist die große Ferienzeit auch in Schweden. Das haben Sie uns eben schon erzählt. Viele, viele Unternehmen geben den Schweden 3 Wochen am Stück frei. Und das geschieht eben meistens im Juli. Das heißt, viele Restaurants und Geschäfte haben eben genau in diesem Monat auch geschlossen, weil die Belegschaft im Urlaub ist. Auch ein Fünftel der Polizeistationen. Wo machen denn die Schweden dann gerne selbst Urlaub?
Also es gibt die große Mehrheit, oder eine deutliche Mehrheit würde ich sagen auf alle Fälle. Ich habe vor Jahren mal eine Statistik gesehen, also auf alle Fälle eine Mehrheit hat ein Ferienhaus irgendwo in der Familie, also hat einen Zugang zu einem Ferienhaus irgendwo auf dem Land. Und da fahren sie vor allem zum Midsommer hin und aber auch große Teile des Sommers verbringen sie dann in ihren Landhäusern. Das sind meistens dann ganz einfache Hütten mit Plumpsklo und so, aber das ist für sie Landleben, das ist für Schweden dann einfach die Erholung. Oder was auch sehr beliebt ist, sie fahren nach Thailand. Thailand ist irgendwie über die Jahre das Mallorca der Schweden geworden. Also wie die Deutschen früher klischeehaft Mallorca bevölkert haben im Sommer, ist das heute in Thailand.
Ich glaube, das ist kein Klischee. Ich glaube, das ist kein Klischee. Noch viele, viele fahren und lieben diese Insel, die wir auch noch vorstellen werden in unserem HR3 Sommer-Spezial. Nun ist es dann aber ein bisschen komisch, wenn wir alle ja nach Schweden kommen im Juli und so viele Geschäfte haben zu. Beschweren sich darüber denn dann die Touristen?
Oder also das, es gibt so verschiedene Kategorien von Geschäften, würde ich sagen. Also mittlerweile ist es so, zumindest hier in Stockholm, dass Supermärkte haben eigentlich immer auf. Also alle Tage wenig Einschränkungen in den Öffnungszeiten. Und in Ecken, wo besonders viele Touristen hinkommen, das ist umgekehrt eher so, dass die Sachen überhaupt nur im Sommer aufhaben. Wird dann ab Mitte, Ende August geht dann die Klappe runter und dann ist da machen die alle zu. Aber es gibt natürlich auch kleinere Geschäfte, vor allem hier also in der Innenstadt, so Einzelhandel, Fachgeschäfte oder so. Da kann es schon mal sein, dass da ein Schild dran steht, ja, wir machen dann irgendwie von Anfang Juli bis Anfang August haben wir Betriebsferien, wir machen zu.
Genau.
Das gibt es auch durchaus auch.
Jetzt in der Vorbereitung für unser Schweden-Spezial heute haben viele gesagt, Schweden, super, klingt toll, aber wahrscheinlich eher im Herbst oder im Frühling. Im Sommer sind da doch die ganzen Mücken. Was ist denn Ihr Geheimrezept gegen die angebliche Mückenplage in Schweden? Gibt es Einzelseits?
Also es gibt ein sehr starkes Spray, was sehr kräftig riecht, was angeblich helfen soll. Mhm. Aber ich muss sagen, ich bin da relativ glücklich, weil ich wohne zwar in der Nähe des Meeres, wenn man so will, also in der Nähe vom Wasser, aber wir haben sehr wenig Mücken. Also es kann schon mal sein, in bestimmten, wenn es mal warm ist und so, wenn man abends draußen sitzt, dass sie irgendwann kommen, dann muss man sich eben reinverlegen und dann muss man dann drin sitzen. Aber ansonsten kann man eigentlich, also mich betrifft es weniger, aber ich glaube in Nordschweden oder so, das ist richtig schwierig.
Und dann riechen alle nach diesem starken Spray. Das ist dann einfach so. Also Parfum kann man vergessen, gleich dieses Sprühzeug drauf.
Ja, ich glaube, das wird ganz gut verkauft im Sommer. Das ist, glaube ich, auch die einzige Möglichkeit, wirklich den Mücken Herr zu werden, weil man kann da irgendwelche Kerzen aufstellen oder sowas, aber ich glaube, die Mücken, die kriegen das trotzdem hin. Also man wird dann trotzdem gestochen.
Die sind am Ende dann doch schlauer als wir. Sie sind als Physikstudent nach Schweden gegangen, sie sind geblieben, sie leben in Stockholm, ist richtig, ne? Oder in der Nähe von Stockholm?
In einem Vorort auf den Schäreninseln, also auf einer Insel östlich von Stockholm Richtung Meer.
Was wäre Ihre 3 ausschlagenden Argumente zu sagen, hey, Schweden lohnt sich, auch für einen Job? Wollen wir gleich darüber mal reden? Alltag in Schweden, beruflicher Alltag in Schweden, den kennen Sie ja eben auch, ja? Ankommen in der schwedischen Gesellschaft, das machen wir gleich mit Fabian Seitz bei unserem Sommerspezial Schweden. Bis gleich. Lieber Fabian, Grüße. Guten Morgen, hier ist der HR3 Sonntagstalk, Sommerspezial Schweden. Ich bin Bärbel Schäfer und Schweden gehört ja mit zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen, die wir jetzt in diesen Ferienwochen vorstellen. Letzte Woche Niederlande, wer es verpasst hat, kann es nochmal per Podcast nachhören. Heute Schweden und mein Gesprächspartner in Schweden ist Fabian Seitz. Er lebt seit 12 Jahren in Schweden, kam als Student dorthin, hat dort mittlerweile auch Familie, wohnt 30 Autominuten von Stockholm entfernt. Lieber Herr Seitz, viele Menschen träumen ja vom Auswandern. Sie reizt einfach mal, in einem anderen Land zu leben. Aber dann hat man natürlich auch Alltag. Wie ist das denn? Sie arbeiten in einer Internetfirma. Ihre Frau ist Kinderkrankenschwester in einem Kinderhospiz. Ist es leicht, einen Job zu finden in Schweden?
Das ist, glaube ich, es kommt sehr auf den Bereich an, sage ich mal. Also ich arbeite jetzt im IT-Computerbereich und da ist derzeit ein großer Fachkräftemangel und ich glaube, da könnte man, wenn man entsprechende Vorkenntnisse hat, durchaus einen Job landen. Natürlich muss man irgendwann die Sprache lernen, aber ich habe mit vielen Leuten zu tun in meinem Job, die kein Schwedisch sprechen, aber die halt eben gute Programmierer sind oder so. Krankenschwestern zum Beispiel haben es auch sehr leicht, weil Krankenschwestern immer gefragt sind und die können dann so einen Crashkurs machen, 3 Monate Schwedisch lernen und dann geht's los und das ist auch für die sehr attraktiv, weil die Arbeitsbedingungen sehr gut sind. Aber natürlich in anderen Jobs wird es bestimmt nicht so einfach sein. Die Sprache ist natürlich schon irgendwo doch auch der Schlüssel.
Sind die Schweden offen für Neuankömmlinge? Wird ja bei uns immer viel diskutiert und an vielen, vielen Orten eben auch gelebt. Wie ist das in Schweden, wenn man neu ankommt in dem Land?
Im großen und Ganzen ja. Ja, also ich habe eigentlich nie irgendwie eine negative Erlebnisse gehabt, dass man als Ausländer da reinkommt und so. Aber ich arbeite eben auch nicht in einem Bereich, wo ich da, glaube ich, Gefahr laufe. Natürlich ist auch Stockholm als Stadt sehr international aufgestellt. Also hier trifft man ja Leute von überall her, die hierher gekommen sind. Auf dem Land mag das vielleicht etwas anders sein, aber ich glaube, die Schweden sind da nicht so. Das ist weniger das Problem ist. Ich habe wenig Erfahrung oder auch aus den Medien wenig wahrgenommen, wo die da wirklich so Kritik besteht in der Hinsicht.
Schweden gilt als arbeitnehmerfreundliches Land, noch arbeitnehmerfreundlicher als unser Land sowieso. Wie ist denn die Arbeitsmentalität? Also wenn man das vergleicht, gibt es Unterschiede? Bei uns wird häufig diskutiert, manchmal gibt es Teamentscheidungen. Es gibt natürlich auch Unternehmen, wo der Chef ganz klar sagt, wo es lang geht. Wie ist das in Schweden?
Die Schweden sind sehr konfliktscheu im Allgemeinen. Das betrifft mich persönlich nicht so stark. Ich bin in einer kleinen Firma, aber man möchte alle mitnehmen. Man hat eine sehr flache Hierarchie. Also man kennt einfach selbst die obersten Chefs stehen nicht so weit oben, sondern es ist alles relativ flach. Und dadurch, man möchte eine große Einigkeit haben. Kommt also selten vor, dass der Chef sagt, ja, so wird's gemacht und die dagegen sind, haben halt Pech gehabt. Werden in Deutschland schon irgendwann eigentlich die Ansage vom Chef kommt und sagt, ja, wir machen das dann so, auch wenn wir uns da jetzt nicht einig sind, aber irgendwie müssen wir es machen. In Schweden hat man manchmal die Tendenz zu sagen, ja, das war ein gutes Meeting und wir vertagen das jetzt einfach mal. Das kann auch schon mal passieren, also dass einfach die Entscheidungen etwas aufgeschoben werden. Man ist dann schon sehr darauf bedacht, dass alle irgendwie mitgenommen werden. Das ist schon so eine gewisse Scheu vor Konflikten.
Das heißt also, auch Entscheidungen können manchmal etwas länger dauern, wenn alle noch mal eine Nacht darüber schlafen. Was ist sonst noch, wenn Sie an den Beruf denken, typisch schwedisch? Wann fängt die Arbeitszeit an? Gibt es Gleitzeiten? Solche Dinge.
Also ich habe erlebt, dass Bürozeiten üblicherweise so 8 bis 17 sind. Also relativ lang eigentlich. Aber man ist schon so um 11:30 Mittagessen, also relativ früh. Die Tage sind natürlich auch etwas lang. Aber es ist auch so natürlich, es gibt dann zwischendurch den Fika, über den wir eben gesprochen haben. Also dieses Kaffee trinken. Und wenn dann jemand mal irgendwie zum Arzt muss oder zum Friseur oder Pass beantrage oder sowas, dann kann man, wenn man das vorher sagt, in der Regel auch einfach dann auch mal gehen. Das ist dann auch schon okay. Also man ist eine relativ lockere Einstellung. Man ist dann nicht so, du hast aber ja noch 5 Minuten mehr auf der Arbeitszeit, die fehlen aber noch so. Sondern man kann das ist schon etwas lockerer in der Hinsicht, würde ich sagen.
Ich weiß, es gibt eine relativ große deutsche Community in Stockholm. Woran liegt denn das eigentlich?
Das hat eine ganz lange Tradition. Natürlich gibt es ja heute in jeder europäischen Großstadt, denke ich, eine nicht ganz unerhebliche deutsche Community. Aber in Stockholm geht das zurück bis ins späte Mittelalter. Wenn man in der Altstadt rumläuft, sieht man viele Inschriften auf Deutsch. Es gab damals viele Handelsleute aus der Hansezeit und so noch später. Viele Handelsleute, Kaufleute, die in Stockholm ansässig waren. Die Deutschen hatten früher sogar Plätze im Gemeinderat hier, als es noch nicht so demokratisch war. Dann der Protestantismus nach Schweden kam, Schweden ist ja seit jeher protestantisch, und dann der Gottesdienst auf Schwedisch war, haben die Deutschen auch gebeten, sie mögen doch ihren Gottesdienst bitte auf Deutsch halten und haben dann eine eigene Gemeinde gegründet. Und diese Gemeinde existiert bis heute. Und es gibt so verschiedene Einrichtungen, die eben für Deutsche da sind. Nicht nur die Gemeinde, nicht jeder will was mit der Kirche zu tun haben. Also es gibt auch andere Dinge außerhalb, zum Beispiel die deutsche Schule. Und so, und es gibt also auch verschiedene andere Organisationen, die sich mit deutsch-schwedischen Beziehungen beschäftigen und so. Es gibt einfach allgemein sehr viele Deutsche hier. Also im Großraum Stockholm wohnt eine deutsche Kleinstadt, wenn man so will.
Fabian Seitz, Sie sind mit Ihrer Familie noch eng verbunden mit der deutschen Heimat. Ich weiß, Sie haben Ihre Kinder hier auch taufen lassen. Ihre Frau kommt aus Deutschland, zu Hause wird Deutsch gesprochen. Trotzdem sind Sie natürlich eingebunden in die schwedische Gesellschaft. Ganz kurz zum Schluss, was vermissen Sie denn am meisten, wenn Sie an Deutschland denken? Gibt's was?
Es fällt doch meistens aufs Essen zurück. Aber auch da sind wir mittlerweile gibt's, früher gab's nur so weiches Toastbrot, süßlich. Mittlerweile gibt's richtiges Sauerteigbrot und so. Auch die Dinge sind besser geworden. Aber so manche Dinge, also ich importiere immer noch meinen Senf selber und so. Diese Dinge, die fehlen einem vielleicht auch manchmal, ja.
Warum denn Senf?
Ja, der schwedische Senf ist etwas süßlich. Der deutsche mittelscharfe Senf hat einfach einen anderen Geschmack und ich mag das und so. Deswegen, also, Senf aus Deutschland, den importiere ich dann noch immer noch selbst.
Und ohne den darf es dann nicht gehen. Also über Kulinarisches haben wir schon ein bisschen gesprochen. Ich merke, das begleitet uns heute noch weiter. Sie bleiben unser Gast des Tages, Fabian Seitz. Sie hören den hr3 Sonntagstalk, unser Sommerspezial zum Thema Schweden. Und dazu gehört natürlich auf der Sympathieskala, weil die Deutschen mögen ja Schweden, sicherlich auch die schwedische Musik. Und wenn Björn Dixgaard mit seinen Kollegen von Mando Diao läuft, das kann ja auf dem Polterabend sein oder hier WG-Party Stadtfest, dann tanzen, glaube ich, alle gerne. Mando Diao war auch auf dem hr3 Hessentag und bei den hr3 Lieblingssongs spielen wir ihn sowieso andauernd. Dance with Somebody. Sollten Sie mit dem Gedanken spielen, nach Schweden auszuwandern, dann sind Sie bei diesem hr3 Special, Sommer-Special zum Thema Schweden mit mir, mit Bärbel Schäfer, genau richtig. Wir stellen Ihnen nämlich heute Land, Leute, Gewohnheiten ein bisschen vor. Was ist typisch in Schweden? Und dazu habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen. Der sitzt in Stockholm beim schwedischen Rundfunk, ist als Student vor 12 Jahren nach Schweden gekommen. Fabian Seitz, alles okay in Stockholm? Geht's Ihnen dort gut? Ich sehe Sie ja nicht,
mir geht's gut,
mache mir da immer ein bisschen Sorgen. Sie sind jetzt mittlerweile, muss man sagen, mit Familie, mit 2 kleinen Kindern in Schweden. Sie sind Mitte 30, arbeiten für eine Internetfirma und wohnen ungefähr 30 Autominuten von Stockholm entfernt. Wenn man in Schweden Kinder hat als Deutscher und Teil der Gesellschaft ja auch ist, würden Sie denn sagen, Kinder sind ein Türöffner, um die Schweden noch besser kennenzulernen?
Ja, auf alle Fälle. Also bei uns auf alle Fälle hat es sehr stark dazu geführt, durch lokale Krabbelgruppen und so, dass wir wirklich mit lokalen Schweden Kontakt bekommen haben. Das hatten wir vorher nicht.
Wie ist denn das Schulsystem?
Das macht schon einen Unterschied.
Kindergarten, Krabbelstube, wie ist das denn aufgebaut? Gibt es ein Anrecht auf einen Platz oder muss man manchmal darum kämpfen, wie das bei uns an vielen Orten ja leider auch noch der Fall ist?
Man hat ein Anrecht, man kann Kinder ab dem Alter von einem Jahr in den Kindergarten schicken. Man hat auch Anspruch auf diese Plätze. Es kann manchmal sein, dass man etwas warten muss, aber in der Regel geht es, wenn man sich entsprechend kümmert, geht das, glaube ich, eigentlich fast immer ganz gut. Der Kindergarten geht da bis zu ungefähr 6, bis zum Alter von 6. Und dann kommt die Schule, die beginnt allerdings mit einer sogenannten Vorschulklasse, also die 0. Klasse, wenn man so will. Das ist so eine Vorbereitungsklasse für die eigentliche Schule. Und dann kommen danach in der Regel 12 Schuljahre. 9 Jahre sind davon in einer Grundschule, nennt man das. Da gehen alle gemeinsam noch hin, also in einer Art Gemeinschaftsschule. Und dann, wenn die Schüler die 9. Klasse abgeschlossen haben, dann sind sie um die 15, 16 und da können sie selber wählen, auf welches Gymnasium sie dann wollen. Die letzten 3 Jahre nennen sich Gymnasium. Das kann sehr berufsorientiert sein, aber auch sehr akademisch, je nachdem, welche Richtung man gehen möchte. Es gibt ja kein allgemeines Abitur, sondern es sind eher Fachabitur, je nach Richtung, wo man dann eben vielleicht weniger Mathematik hat, wenn man dann was machen möchte, weniger Mathematik. Musik braucht.
Also muss man ja früh schon wissen, auch ein bisschen, wie sind die Neigungen und in welche Richtung möchte ich mal gehen? Bin ich eher musisch interessiert oder eben, was Sie sagen, naturwissenschaftlich, mathematisch? Das heißt, da muss man das schon früh wissen. Schweden ist ein bisschen abgestürzt bei den PISA-Tests bei den letzten Malen. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie kennen beide Systeme? Sie haben selbst das deutsche Schulsystem durchlaufen. Welches ist das strengere, das schwedische oder das deutsche?
Das Deutsche, ganz klar. Also das, wenn ich habe natürlich jetzt keine persönliche Erfahrung mit schwedischer Schule in der Hinsicht, aber ich habe den Eindruck, den ich habe, ist, dass es hier alles sehr zu locker ist. Also das Fordern der Kinder nur sehr eingeschränkt stattfindet. Und es war auch lange Zeit jetzt so, das wird in den letzten Jahren etwas angezogen. Es war lange Zeit so, dass dass es erst ab der 6. oder 7. Klasse oder so Noten gab. Das heißt, man hat vielleicht auch Schüler, bei denen Probleme bestanden, über lange Jahre mitgeschleppt und merkte dann erst später, hoppla, da fehlt was. Und es gibt schon früher Noten und so, da hat man etwas angezogen. Weil man eben auch von diesen Statistiken schlecht dasteht, weil also Finnland, das ein ähnliches System hat, aber etwas fordernder ist, steht bei PISA-Tests hervorragend da. Es ist also wirklich ein schwedisches Problem in der Hinsicht.
Sind die Schweden kinderlieb? Das denken wir ja alle, wenn wir die Bücher von Astrid Lindgren selbst gelesen haben oder unseren eigenen Kindern rauf und runter vorgelesen haben.
Ja, würde ich schon sagen, auf alle Fälle. Also es gibt hier eine Kinderfreundlichkeit, die sich also in alle Teile der Gesellschaft erstrecken. Sowas wie Elternzeit, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Das wird quasi als Grundrecht betrachtet. Da gibt es keine Diskussion drüber, ob man das jetzt tun soll oder nicht. Die Chefs sind da, die nehmen das einfach hin. Da gibt es keine Diskussion, ob das jetzt gut ist oder nicht. Es gibt überall in den Toiletten gibt's Wickeltische, solche Dinge. Also Kinderstühle und so. Das kommt natürlich in Deutschland auch. Ich sehe die Entwicklung in Deutschland auch, aber ich würde sagen, in Schweden ist das viel länger etabliert. Die ganze Gesellschaft ist eher von Kinderfreundlichkeit, auf Kinderfreundlichkeit angepasst, als das vielleicht in Deutschland bisher der
Fall
war.
Und das wird auch von beiden Geschlechtern angenommen. Also es machen nicht nur die Frauen die Elternzeit, sondern eben auch die Männer zu einem hohen Prozentsatz, richtig?
Es ist nicht 50-50 im Allgemeinen, es wird aber unterstützt, wenn man 50-50 aufteilt. Also man kriegt dann sogar noch einen kleinen Bonus zum Elterngeld dazu. Und es gibt auch wirklich mittlerweile viele Väter, die da noch ein ganzes Jahr frei machen oder so. Und ich habe selber auch einige Monate frei gemacht. Es gibt es immer häufiger und das Ziel ist eigentlich, dass es ungefähr 50-50 ist auf Dauer.
Schweden gilt als teuer. Gilt das auch mit Kind und Kegel?
Meine Kinder sind noch so klein, mein Großer ist jetzt 5. Da ist das noch nicht so wild, weil da kann man noch viel Second-Hand-Klamotten kaufen und da gibt es noch nicht so viele Vereinsaktivitäten und dergleichen. Schweden ist allgemein ein etwas teureres Land als Deutschland, das kann man schon sagen. Wir haben eine höhere Mehrwertsteuer hier und das allgemein, das Preisniveau ist einfach etwas höher. Aber ich würde nicht sagen, dass es da jetzt geldmäßig einfacher wäre. Man kriegt nicht wahnsinnig viel Kindergeld oder so.
Jetzt habe ich vorhin angekündigt, kurz bevor wir die Sendung begonnen haben, dass man die Steuererklärung per SMS einreichen kann. Ganz so ist es, glaube ich, nicht. Man muss sie, glaube ich, bis Anfang Mai einreichen. Dann schicken die Steuerbehörden einen Vorschlag zurück an den Steuerling, nenne ich es jetzt mal, ja, den Steuerzahler mit den Daten, die ihnen dann vorliegen. Und wenn man keine Änderungen hat, ist das richtig, dann bestätigt man das per SMS?
Es ist alles etwas früher. Also man kriegt irgendwann im März, im April kriegt man eine Steuererklärung. Das sind im Prinzip zwei Seiten, wo irgendwelche Werte eingetragen sind. Und wenn das in Ordnung ist, dann kann man das per SMS bestätigen. Bis Anfang Mai muss man das gemacht haben. Also jeder Schwede muss eine Steuererklärung einreichen, jedes Jahr. Es gibt da keine Ausnahmen. Und wenn man das nicht macht, kriegt man auch ganz ordentliche Strafen dafür. Das sollte man schon darauf achten, das zu tun. Und dann, wenn man also keine Änderung hat, dann kriegt man bis Mittsommer das Geld, das man zu viel an Steuern gezahlt hat. In der Regel ist es beim normalen Job, zahlt man immer etwas mehr Geld, was dann zurückkommt. Das kriegt man dann zu Mittsommer, quasi als kleinen Urlaubsbonus, wenn man so will.
Und das Steuerrecht klingt irgendwie relativ unkompliziert, weil Sie haben im Vorgespräch zu uns gesagt, mehr als 2 Stunden haben Sie für Ihre Steuererklärung noch nicht gebraucht und sowas wie Steuerberater für Privatleute gibt es in Schweden praktisch gar nicht. Das klingt toll.
Also man kann natürlich, wenn man was ganz komplizierte Dinge hat und so, oder vielleicht eine eigene kleine Firma betreibt, da muss man natürlich jemanden vielleicht mit der Buchführung beauftragen, damit das alles stimmt. Aber als normaler Durchschnittsmensch, wenn man Angestellter ist oder so und da einfach einen normalen Job hat, da braucht man keinen Steuerberater. Da gibt es eine Broschüre von der Steuerbehörde, man füllt das alles aus, wenn man was ausfüllen muss überhaupt, in der Regel bestätigt man per SMS und das war's. Sehr einfaches Steuerrecht, wenig Ausnahmen, schätze ich sehr. Ist sehr unkompliziert.
Ab nach
deutschen Steuererklärung saß ich immer davor.
Klingt gut. Also nicht nur wegen der Tipps, die wir jetzt gleich raushauen, lieber Fabian Seitz. Wo kann man hinfahren? Was soll man besuchen? Was soll man unbedingt sehen? Und worauf sind die Schweden besonders stolz? Sondern auch die Steuererklärung ist ein Grund, heute reinzuhören bei unserem Sommerspezial hier beim HR3-Talk. Gleich geht's weiter mit Fabian Seitz. Heute bei unserem HR3 Sommerspezial zum Thema Schweden. Fabian Seitz, Sie sind heute unser Gesprächspartner. Sie leben seit 12 Jahren in diesem wunderbaren Land. Und wenn man sich mal ganz genau anschaut, was der schwedische Erfindergeist alles so hervorgebracht hat, ist ja einiges dabei, was wir auch im Alltag nutzen. Nicht unbedingt Dynamit, aber Tetra Pak, Streichhölzer, Spotify, Skype. Sind die Schweden eigentlich stolz auf ihr Land?
Ja, es gibt schon einen großen Patriotismus und man weiß auch, dass man, obwohl man ja relativ klein ist, also es sind jetzt 10 Millionen Leute, weiß man ja, dass man wirklich weltweit bekannt ist und dass man viele Dinge tut, die einfach, also Ikea und so, das H&M, das kennt ja jeder. Also es sind wirklich, man hat ja viele Dinge von Weltrang geschaffen, obwohl man so klein ist. Ja,
ja, und wenn man sich nochmal auf die Musik schaut, die Musikszene erobert ja auch wirklich international die Charts, ne?
Ja, also das ist hier ganz groß. Hier wird regelrecht so über Eurovision Song Contest Vorbereitung sowas, werden immer neue Talente rangeführt an die Musikindustrie. Da passiert sehr viel. Und es gibt deswegen auch so ungewöhnlich viele schwedische Bands, die international auch erfolgreich sind.
Was soll man eigentlich besuchen? Kann ja sein, dass der eine oder andere HR3-Hörer jetzt zu Hause schon langsam die Koffer packt und weiß, es geht Richtung Schweden. Was sollte man sich auf jeden Fall angucken?
Das ist natürlich, Schweden ist ein großes Land, ist einmal so groß wie Deutschland. Das ist natürlich schwierig, da einige Sachen rauszupicken. Ich würde sagen, die drei Großstädte, Stockholm, Göteborg, Malmö, sind auf alle Fälle eine Reise wert, wenn man Städtereise machen möchte. Natur gibt's massig, da kann man an die beiden großen Seen fahren, Vättern und Vänern. Mein persönlicher Favorit jetzt, ich bin nicht so wahnsinnig viel in Schweden rumgereist bisher, deswegen seit ich hier wohne, bin ich da eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel herumgekommen, aber mein persönlicher Favorit wäre Gotland, muss ich sagen. Das ist ein spezieller Teil von Schweden, eine Insel in der Ostsee, landschaftlich sehr schön, tolles Essen. Lohnt sich.
Was ist mit dem Märchenpark Astrid Lindgrens Welt? 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 Spreche das richtig aus?
Welt, ja. Das,
ist das Pflicht für jeden,
genau,
Schweden?
Ich kenne manche, die schon da waren. Wir waren selbst noch nicht da, aber ich vermute, das wird früher oder später passieren mit kleinen Kindern. Ja, das soll sehr schön sein, ja.
Nun, nicht nur, wenn man Astrid Lindgren-Filme schaut, weiß man ja, viele, viele schwedische kleine Holzhäuser haben dieses besondere Rot. Die einen würden sagen, es ist Kaminrot, die anderen sagen, es ist dunkelrot. Wenn die Sonne drauf scheint und der Regen und Schnee drauf fällt, dann wäscht es ja auch ein bisschen aus. Hat dieses Rot eigentlich eine besondere Farbe und eine besondere Bedeutung, weil wir das immer so in unseren Herzen tragen, diese kleinen bunten schwedischen Holzhäuser?
Ich laufe jetzt Gefahr, dass ich was nicht ganz richtig erzähle. Es hat einfach den Hintergrund, die schwedischen Häuser sind in der Regel aus Holz. Es gibt hier sehr viel Wald. Holz ist ein weit verfügbarer Rohstoff und man baut dann die Häuser aus Holz. Und Holzhäuser muss man schützen vor der Witterung. Und dazu braucht man eine Farbe. Und weil früher, es gab es ja nicht so viele Möglichkeiten. Und dieses Rot, das sind, glaube ich, aus irgendwelchen Kupferminen oder sowas, ist das eine besondere hergestellte Farbe. Und die war halt eben schon relativ früh bekannt als Möglichkeit, das Holz zu schützen. Da wird dann halt alle 1-2 Jahre mal drüber gemalt, damit es auch das Holz weiterhin das aushält. Und deswegen sind die Häuser alle rot. Das ist also mehr Zufall. Heute gibt es natürlich blaue und gelbe Häuser und alles, aber früher war eben das Rot die Möglichkeit, die Häuser vor der Witterung zu schützen.
Und wohnen Sie auch in einem roten schwedischen Holzhäuschen?
Ich wohne in einem Neubau.
Ach,
Neubau, teilweise aus Beton.
Nein, aufhören. Nicht
leider
unser
nein,
Bild
leider
zerstören.
Nein.
So, wir müssen heute noch sprechen über die Königsfamilie. Gibt es eine Chance, die eigentlich irgendwo in Schweden dann tatsächlich mal zu entdecken? Wir machen gleich weiter mit Fabian Seitz. Herzlich willkommen hier zum HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Sie hören heute unser Sommerspezial zum Thema Schweden. Und vielleicht kann Fabian Seitz das ja dann doch eben auch bestätigen, dass die Schweden gerne feiern, denn wir haben heute schon angesprochen, es gibt den Waffeltag, es gibt den Zimtschneckentag, es gibt das Krebsfest im August, das Midsommerfest, da wird ja sowieso Ausnahmezustand ausgerufen. Und es gibt ein Fest, unabhängig vom 6. Juni, dem schwedischen Nationalfeiertag, den Svenska Flaggansdag. Dieses, ich weiß aber nicht mehr genau, wann der ist, wo man irgendwie aus Dosen so alten, so ein bisschen schon säuerlich, ich will nicht sagen angegammelten Fisch isst. Wie heißt das nochmal? Eher zum Ende des Sommers.
Sürströmming.
Sürströmming. Ja, genau. Uah. Haben Sie das schon mal mitgemacht?
Als ich als Student hierher kam, haben wir das einmal probiert und da haben wir dann aber in Milch eingelegt und da roch das nicht sonderlich. Aber es gibt, das ist so eine Klischee-Delikatesse, die meisten Leute essen die nie, glaube ich. Es schmeckt wohl ganz okay, aber es riecht extrem schlecht anscheinend. Und also es gibt auch so Geschichten, dass man auf kalt, man sollte nur noch Wasser öffnen, weil wenn es gegen die Wand spritzt, dann kann man quasi gleich trapezieren, weil man den Geruch nie wieder rauskriegt in so einer Geschichte.
Das ist ein Fest zum Ende des Sommers. Was ist denn die Bedeutung dieses Festes, an dem man diesen, ja, ich nenne es jetzt mal vergorenen Hering dann tatsächlich isst?
Also das ist eher allgemein ein Zeitraum. Ich kenne persönlich niemanden. Wir wurden immer zu dem Krebsfest und so, da gab es schon mal Gelegenheiten. Aber dass uns jemand mal zum Sürströmming eingeladen hätte, das ist noch nie passiert bisher. Aber es gibt natürlich schon so eine jahreszeitliche Abfolge von solchen Festen. Gerade dieses Krebsfest ist da typisch, das sind Flusskrebse und die kommen dann halt eben, die typische Zeit, die zu fischen und zu essen ist dann eben im Spätsommer, also August ungefähr.
Genau, mit einem leckeren Schnaps dazu und das Ganze schön in so einem Dillsud dann eingelegt. Kann man denn die Schweden eigentlich an so einem Feiertag noch besser kennenlernen? Sollte man an solche Feiertage dann auch mitmachen als Tourist?
Diese Feiern sind oft eher im privaten Kreis. Das heißt, man hat eigentlich, betrifft da, glaube ich, keine Schweden. Aber wenn man eingeladen wird, dann sollte man durchaus hingehen, glaube ich, weil das schon eine Möglichkeit gibt, auch da sowas wirklich mal in die Gesellschaft reinzukommen. Das sollte man auf alle Fälle mitnehmen, glaube ich, ja.
Was muss man denn sonst beachten, wenn man eingeladen ist bei Schweden? Wahrscheinlich pünktlich kommen. Wann wird gegessen in Schweden? Gibt es so bestimmte Rituale? Kommt man leicht rein in den Privathaushalt von Schweden und Schwedinnen?
Ja, wenn man mal eingeladen wird, also die Schweden sind im Allgemeinen sehr reserviert oder also sehr ist übertrieben vielleicht, aber etwas reserviert. Sie haben man hält Arbeit und Privates relativ weit auseinander. Das heißt, man kommt da nicht selten so ran, aber wenn man dann mal da drin ist, dann durchaus, dann wird man auch mal eingeladen und dann gibt es schon die eine oder andere Gelegenheit, das zu tun. Man kommt in der Regel mit einem kleinen Gastgeschenk und bedankt sich am Schluss schön immer für den schönen Abend und bedankt sich dann beim nächsten Mal am besten auch gleich nochmal für das letzte Mal. Und man zieht die Schuhe aus, wenn man zur Tür reingeht. Das sind so die wichtigsten Sachen. Okay. Der Rest, glaube ich, ergibt sich von selbst.
Das denke ich auch. Und bedanken sollte man ja hier dann eben auch machen. Nun war es so, dass Schweden ja mit seinem Namensrecht schon seit Jahren lockerer umgeht als bei uns. Aber es hat jetzt nochmal eine neue Regelung gegeben. Also jeder Schwede und jede Schwedin kann ihren Namen und ihren Vornamen ändern und sich teilweise auch ganz neue Namen ausdenken. Also wir haben hier bei HR3 und vor allen Dingen auch bei HR Info darüber auch berichtet. Das ist alles kein Problem und kostet ungefähr 190 Euro. Machen denn die Schweden davon Gebrauch?
Ja, durchaus. Es hat eine lange Tradition hier, dass man kann seinen Namen in der Regel einmal sogar kostenlos ändern, glaube ich. Das hat den Hintergrund, dass die Schweden als Nachnamen oft solche sogenannte Patronyme haben. Das heißt, Namen wie Andersson oder Johansson, das heißt, das war ursprünglich mal einer, der Sohn vom Johann war. Mhm. Und davon gibt es so viele, also Andersson und Johansson sind die zwei häufigsten Nachnamen in Schweden. Die sind also, da ist Müller ein seltener Name dagegen in Deutschland. Also es ist wirklich, es ist extrem häufig. Und da muss man auch dann, hat man auch ein Interesse dran, diesen Namen irgendwie loszuwerden, um sich quasi einfach von anderen zu unterscheiden.
Und wie nennt man sich dann, um ein bisschen mehr aufzufallen? Also neben all dem lachenden Auge, was wir jetzt haben, hat es ja auch eben einen ernsten Hintergrund. Wenn man nämlich Migrationshintergrund hat in Schweden, dann bekommt man, wie bei uns leider, das ja auch in einigen Regionen die Regel ist, nicht so schnell eine Wohnung oder einen Job, wenn man eben einen Namen hat, der nicht typisch schwedisch ist. Also Vorurteile.
Man Das mag durchaus auch so sein, ja, absolut. Also es ist natürlich, sind die Schweden nicht vorurteilsfrei und diese Probleme gibt es durchaus, wobei ich nicht so sicher bin, ob da wirklich der Name so wahnsinnig viel hilft. Aber man kann natürlich, also häufig ist so durch Heirat, wenn der eine einen etwas exotischen Namen hat, dann immer lieber den. Oder man hat natürlich, es gab vor 100 Jahren so eine Bewegung, da wurde eine Vorschlagsliste erstellt mit, also übersetzt Namen wie Apfelzweig oder Rosenzweig oder sowas. Also so eher Namen, die also aus der Natur zu kommen scheinen. Solche Dinge gab es dann ganz viel. Und dann wurden die Leute dazu ermuntert, sich diese Namen zu geben. Deswegen ist es auch so einfach, die Namen anzunehmen.
Und Metallica oder Drachenauge, Traumwald oder Mondtroll, sowas Abgefahrenes ist da nicht dabei.
Ich glaube, dagegen gibt es Sperren. Also ja. da gibt es dann schon so, da muss natürlich auch, wie in Deutschland, auch beurteilt werden, kann das ein Name sein, ist das was Vernünftiges? Was tut man dem Kind an, wenn man so einen Namen begibt, je nachdem oder so?
Fabian Mondtroll ist heute unser Gast. Fabian Mondtroll. Also vielleicht sollten Sie auch nochmal über eine Namensänderung nachdenken, aber nicht jetzt. Unser letzten Take. Bleiben wir mit Ihnen verbunden, lieber Fabian Salz, mit genau diesem Nachnamen. Und ich freue mich, dass Sie heute uns begleiten. Manchmal ist das ja auch bei Musikern ein bisschen so, dass die ihren Namen ändern. Bei Dr. Alban ist das auch der Fall gewesen. Schwedisch-nigerianischer Superstar aus Stockholm. Ich glaube, der praktiziert mittlerweile wieder als Zahnarzt, war aber erst gestern in Stockholm auf einem Konzert mit Snap, mit Culture Beat. Waren Sie da, Herr Salz?
Nein, ich war noch nie auf einem Konzert von ihm, aber er ist einigermaßen bekannt und tritt, glaube ich, auch immer noch gelegentlich auf, aber ich glaube, er ist Hauptberuf wieder Zahnarzt.
Okay, ja. Also damit auch Sie sich nochmal erinnern, zusammen mit allen HR3-Hörern spielen wir nochmal It's My Life mit Dr. Alban. Gleich mehr mit Fabian Salz. Sie hören den HR3-Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, unser Sommerspezial. Heute Schweden. Und am 20. Januar 2017 um 7.47 Uhr hat das schwedische Amt für Statistik verkündet, dass Schweden die 10 Millionen Einwohner-Marke geknackt hat. Einer dieser Einwohner ist der Deutsche Fabian Salz, hat mit seiner Familie zwei Pässe, lebt seit 12 Jahren dort. Und sie bringen uns ja heute Schweden wirklich näher. Und wir gehen jetzt in die letzte Runde. Wir haben vorhin noch mal ganz kurz angesprochen, die schwedische Königsfamilie, aber eigentlich nicht ein bisschen näher darüber gesprochen. Sind die eigentlich so volksnah, wie man das aus den bunten Blättern immer so kennt? Und kann man die eigentlich irgendwo sehen?
Die sind schon im Großen und Ganzen schon volksnah, ja, weil die haben ja auch eine rein repräsentative Aufgaben, also der König unterzeichnet keine Gesetze und so. Die sind viel im Land unterwegs, treffen die Leute und wenn man jetzt natürlich gerade zufällig aktuell jemand nach Stockholm kommen sollte, nächste Woche am 14. wird Kronprinzessin Victoria wird 40 und die zeigt sich dann am Balkon. Die ist nicht wie sonst an ihren Geburtstagen auf Öland, einer Insel im Süden von Schweden, sondern hier in Stockholm und fährt dann eine Runde mit der Kutsche durch die Stadt. Also wenn man sich gerade da befindet, kann man die auch wirklich sehen, ja.
Ach, das ist so nett. Ist Ihnen das schon mal passiert? Sind Sie ihr schon mal in der Stadt begegnet und haben schon mal gesagt, hallo, die hat ja auch schon mal ein Praktikum hier in Deutschland gemacht?
Nein, persönlich noch nicht. Also die Gelegenheit hatte ich noch nicht. Also es gab schon Veranstaltungen, wo sie auch zugegen war, aber ich war noch nie näher dran in der Hinsicht. Aber man erzählt, dass ein Park, da wo sie wohnt in einem Schloss, in einem Park, etwas nördlich von Stockholm, und da erzählt man sich, dass man sie ab und zu auch mal da spazieren gehen sieht.
Okay, also im Park auf die Lauer legen, um die schwedische Kronprinzessin zu sehen. Eine Woche hat man noch eine Chance, da sieht man sie noch im Alter von 39, ab nächste Woche 40 und sie fährt mit der Kutsche durch die Stadt. Was ist das absolute Lieblingssouvenir aller Deutschen, wenn sie im Schwedenurlaub sind? Was glauben Sie?
Schwer zu sagen. Ich vermute, der ein oder andere wird vielleicht Elchwurst oder sowas kaufen. Aber es gibt da bestimmt, wenn man so sieht in der Altstadt, was so typisch ist, dann sieht man so Wikingerhelm und so. Das ist aber eben auch etwas albern, glaube ich.
Ja, genau. Mit dem Wikingerhelm dann hier in Frankfurt durch die Gegend zu laufen. Ja, Elchwurst und Elche spielen ja eine große Rolle. Die Elchjagd hat lange Tradition in Schweden. Im Herbst wird ein Viertel des Bestandes abgeschossen. Ist das mit diesem Elchfleisch? Wie schmeckt das? Und waren Sie auf so einer Jagd schon mal dabei, Herr Salz?
Ich kenne Leute, die Elche jagen, aber ich war selbst noch nie bei einer dabei. Aber das ist wirklich so, also ja, ein Viertel Bestandes. Also in Schweden leben so 400.000 Elche und 100.000 werden jedes Jahr von denen geschossen. Also schon eine ganze Menge. Und man braucht dann, wenn man eine Lizenz hat und so, gibt es ganz viele Leute, die das machen. Gibt es eine bestimmte Saison, wo das gemacht wird. Und dann, diese Leute haben dann immer massig Elchfleisch, für mich so als normalen Durchschnittsmensch, der jetzt keinen Zugang so hat. Ich muss es im Supermarkt kaufen, das ist sehr, sehr teuer, also das macht man eher selten. Aber es schmeckt sehr ähnlich wie, ja, allgemein wie wild, also wie auch ein Hirsch oder so.
Also ein bisschen herber dann, ein herberes,
ja,
Fleisch.
Etwas faseriger vielleicht, also Rindfleisch oder so.
Aber lecker?
Auch sehr lecker.
Lecker, ja.
Ja, ich hab's. Durchaus.
Und diese Elchschilder, die ja auch immer viele, glaube ich, stibitzen. Ich habe Freunde, die haben auch sowas irgendwo mal abgeschraubt. Und das immer, wenn die umziehen, ziehen die das jetzt seit Jahren, zieht dieses Elchschild mit.
Das ist das typische deutsche Klischee hier in Schweden.
Wir klauen Elchschilder.
Vor sich und drunter stand L, also ELG. Und die Schilder sind immer verschwunden. Und das Klischee schlechthin ist, dass die Deutschen kommen, die abmontieren, weil sie das so lustig finden, diese Elchschilder. Es gibt immer noch Elchwarnschilder, aber steht nicht mehr drunter L.
Schweden hat ja mehr als 96.000 Seen. Das ist ja irgendwie unglaublich. Wird denn trotzdem dann mehr Fleisch gegessen, wenn wir jetzt über Elchfleisch sprechen? Oder auch zur Küche gehört doch auch viel Fisch?
Ja, Fisch ist ein ganz wichtiger Teil hier. Der kommt aber in der Regel aus dem Meer und von der Westküste her. Also hier in Stockholm haben wir zwar auch Meer, hier findet aber kein Fischfang statt. Es gibt ja auch keinen großen Fischmarkt oder so, sondern das wird von Göteborg her importiert, ist aber ein wichtiger Teil der schwedischen Küche. Also hier kann man große Lachsfilets kaufen und so, die also recht üblich sind. Und es sind relativ viel Fischer. Hering auch, so diese Dinge sind also
das
da.
Das Krebsfest haben wir eben angesprochen. Matjes Krebsfest, Hering. Hast du denn selbst, oder haben Sie selbst, Entschuldigung, jetzt tut sich sie schon, ein Boot oder eine Angel?
Nee, beides nicht. Aber wir können uns auch gerne duzen.
Ja, von mir aus
hier in Schweden
auch
duzen sich alle.
Okay, also
hier in Schweden ist das allgemein so.
Ich müsste es ja anbieten, aber die schwedische Königsfamilie würde man ja siezen. Ne? Wenn ich jetzt Prinzessin Victoria nächste Woche in ihrer Kutsche vorbeifahren sehe, dann müsste ich ja Hallo Sie sagen. Ne?
Genau, man sagt entweder, dass man siezt, oder man sagt dann so ganz, also wenn man den König interviewt, dann fragt man, was denkt der König über oder sowas. Also man fragt so eher in der dritten Person, dass sie ist hier weitgehend ausgestorben. Es duzen sich alle. Es ist einfach die Gleichheit, die den Schweden so wichtig ist, drückt sich da irgendwo auch aus.
Gut, also nicht Sie, Fabian, sondern du, Fabian. Finde ich sehr gut. Sag mal, Fabian, Rückkehr nach Deutschland, ausgeschlossen oder denkbar für euch als Familie?
Nicht absolut unmöglich, aber recht unwahrscheinlich. Also nach 5 Jahren oder so, da wird es immer schwieriger, würde ich sagen. So 5 Jahre liegt ja wohl die Grenze. Und seit wir Kinder haben und diese Kinder ja auch aufwachsen und so, wenn die dann mal in die Schule gehen, dann ist irgendwann, glaube ich, auch der Zug auch abgefahren. Und es geht hier auch gut. Uns fehlt hier nichts. Also wir können da nicht klagen. Und deswegen gäbe es eigentlich nur extreme Gründe, die uns wieder zur Rückkehr bringen würden, glaube ich.
Ja, und Sie haben das heute richtig toll gemacht. Wir haben ja bei unserem HR3-Sommer-Special mit den ganz unterschiedlichen Urlaubsländern eigentlich immer sehr viele Autoren, Journalisten da, ARD-Kollegen, die dann vor Ort sind. Sie sind als Physikstudentin nach Schweden gegangen, arbeiten in einer Internetfirma und haben heute uns mit Rat und Tat dieses Land ans Herz gelegt. Und das haben Sie ganz toll gemacht. Dazu Ihnen ein großes Lob. Gruß an Ihre Familie und
danke.
Ja, viel Spaß in Stockholm.
Vielen Dank.
Danke, gerne. Tschüss. Schönen Sonntag noch. Was heißt ciao?
Tschüss.
Auf Schwedisch, was sagt man da?
Hey do.
Hey do. Hey do, Fabian. Ciao.
Hey do. Tschüss.